How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät.
Herzlich willkommen zur neuen Folge How to Vivi. Mein Gegenüber ist Markus Diller, Inhaber des Lehrstuhls für Steuern oder Taxation, wie das ja auf Neudeutsch heißt.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Gegenüber ist Oliver Entrop, Inhaber des Lehrstuhls für Finance oder wie heißt der genau?
Finance und Banking.
Entschuldigung.
Zwei sehr seriöse Fächer, lieber Markus.
Vergesst es immer. Ja, und wir wollen uns heute ein bisschen dem Thema Bitcoin widmen. Ich weiß, das war vielleicht vor 2-3 Jahren so richtig hot, aber auch jetzt ist es noch einigermaßen interessant, neben all dieser AI-Sachen, die wir so täglich mitbekommen. Und darum wird es in dieser Folge heute ein bisschen gehen.
Genau, und Markus Diller, das traut man ihm gar nicht zu als dröger Steuerkollege, kleiner Scherz. Markus Diller war der Erste an der Fakultät, zumindest den ich kannte, der Bitcoins gekauft hat.
Ja, und dafür musste ich auch ziemlich viel aushalten, weil ich von meinem Finance-Kollegen, eben meinem Gegenüber Olli Entrop, über Monate aufgezogen wurde. Ja, das wäre ja wohl eine ganz obskure Sache und was ich da kaufen würde, ich könnte das Geld ja gleich im Fenster rausschmeißen. Ja gut, aber dann stieg das Ding und stieg und stieg und stieg und dann war ich derjenige, der gelacht hat. Naja, bis es dann eben fiel. Ja, also jeder, der den Bit oder die Jüngeren unter uns wissen das jetzt nicht, die Älteren unter uns wissen, dass der Bitcoin startete natürlich irgendwie bei wenigen Cent irgendwann mal. Und dann hat der, also ich habe meinen ersten Bitcoin zum Beispiel für ungefähr 1000 Euro gekauft, also zwei Stück. Und das war damals ja dann doch schon viel Geld. Also da hatte er die erste Steigphase schon hinter sich und dann ging es aber so richtig ab. Und irgendwann waren das dann 17.000 Euro. Also aus diesen 1000 Euro wurden dann 17.000. Ich hatte zwei davon, also es war schon richtig viel Geld. Und wir hatten am Lehrstuhl insgesamt, glaube ich, sogar 5 oder 6 Bitcoins, weil meine Mitarbeiter, von denen kam ja die Idee, das zu kaufen. Naja gut, aber dann an Weihnachten 2017 fiel das Ding ganz extrem und ich konnte aber nicht schnell verkaufen, weil ich eine steuerliche Frist abwarten musste. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Warum? Jedenfalls konnte ich eben nicht verkaufen. Ich musste noch bis März warten, um das Ding steuerfrei verkaufen zu können und da war er dann genau halb so viel wert, also ca. 8.000 Euro. Das heißt, es wäre eigentlich egal gewesen, ob ich bei 17.000 Euro mit Steuern verkauft hätte oder dann im März bei 8.000 Euro ohne Steuern. So ist es eben, ja. Und da haben wir wieder das typische Beispiel, Steuern beeinflussen Entscheidungen, sollten sie eigentlich nicht. Sie sollten entscheidungsneutral sein. Das ist was, was Sie zum Beispiel bei mir lernen, Entscheidungsneutralität der Besteuerung, aber das nur am Rande. Und sind sie in dem Fall definitiv nicht gewesen. Ja, ich habe damals diesen ersten Bitcoin eben sozusagen durch meine jungen Mitarbeiter, die sich da ein bisschen früher noch eingearbeitet haben, die haben den ersten für 100 Euro gekauft. Die wussten, wie man den sozusagen sich kaufen kann und die Kanäle waren fast schon ein bisschen obskur. Das war so ein bisschen wie eBay für Bitcoins. Also da gab es keine Märkte, keine Börsen, sondern das war so ein bisschen, der eine hat einen, der verkauft einem den und war ein bisschen unschön die Sache. Aber das ist ja jetzt anders, Olli, oder?
Genau. Mittlerweile gibt es so Bitcoin-Börsen, wie sich das nennt, Binance, Coinbase, Kraken. Ich glaube, viele von denen, die zuhören, wissen das sogar besser als wir. Wobei das jetzt keine klassischen regulierten Börsen sind, wie die Börse in Chicago oder die Börse Frankfurt. Das heißt, die sind noch deutlich weniger reguliert letztendlich. Wobei die SEC, die US-amerikanische Börsenaufsicht oder Wertpapieraufsicht, da jetzt einen verstärkten Augenmerk drauf setzt sozusagen. Und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, so die letzten Wochen krallen die sich halt sozusagen dieses Binance und auch das Coinbase und immer ploppen so weitere Vorwürfe hoch. Unter anderem wird denen vorgeworfen, so ganz kurz gesagt, mangelnde Risikokontrolle, Irreführung der Anleger und unerlaubter Wertpapierhandel. Und wenn die SEC da erstmal Blut geleckt hat, dann kann das noch sehr spannend werden und mal gucken, wie es mit diesen Börsen dann letztendlich weitergeht.
Ja, also ich bin ja jetzt schon seit einiger Zeit ausgestiegen, weil ich Geld brauchte und alles verkauft habe. Ich habe jetzt alles in Immobilien gesteckt, deswegen ich bin jetzt schon länger nicht mehr dabei. Die neuesten Entwicklungen bezüglich der Börsen habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Ich habe noch ein bisschen mit Ether rumprobiert, aber seitdem bin ich raus aus dieser Nummer. Vielleicht immer die Frage, warum ist das Ding überhaupt was wert? Es wirft ja keine Dividenden ab. Also das ist ja das, was wir im Studium uns dann anschauen werden, insbesondere eben in Corporate Finance vermutlich eben, dass eben Dinge Discounted Cashflow Wert haben. Ja, und diese Bitcoins haben ja eben keine Cashflows, die sie abwerfen. sie leben eigentlich davon, dass es sie eben nur in begrenzter Anzahl gibt, wie Kunstwerke zum Beispiel. Ja, die gibt es halt nur einmal und allein durch diese Seltenheit haben sie einen Wert. Klar, auch nur, wenn es eine Nachfrage danach gibt. Wenn jeder sagt, braucht man nicht, dann ist der Wert natürlich auch ein Stück weit weg.
Genau, diese Bitcoins oder allgemein die Kryptowährungen sind eigentlich keine Währungen im klassischen Sinne. Wir haben eigentlich so typischerweise drei Eigenschaften von Währungen, sollen Tauschmittel sein, soll als Rechnungseinheit dienen und Wertaufbewahrungsmittel. Und insbesondere Wertaufbewahrungsmittel ist Bitcoin de facto nicht, wenn man sich die Preisausschläge anguckt, weil da will man ein stabiles Mittel natürlich haben. Und Tauschmittel, Zahlungsmittel ist es ja de facto auch nicht. Das ist ja eher selten, dass sie damit letztendlich irgendwo bezahlen können.
Vielleicht kann ich an der Stelle kurz einhaken, denn die erste Bitcoin-Transaktion, wo die Bitcoins tatsächlich Tauschmittel waren, das war der Kauf einer Pizza für, ich weiß nicht wie viele Bitcoins, für sehr, sehr viele, also umgerechnet Millionen oder vielleicht sogar Milliarden. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Da gibt es sogar ein Foto von einem Familienvater, der für seine Kinder, der war halt einer der Ersten, der diese Bitcoins hatte und da einen Pizzabäcker gefunden hat, der ihm dafür tatsächlich Pizzen geliefert hat. Also sozusagen so ein bisschen kann man sie schon als Zahlungsmittel verwenden. Vielleicht ganz kurz noch für unsere Einsteiger in diesem Bereich, woher kommen die Dinge eigentlich? Per se ist es ja nichts anderes, als dass in der Blockchain, die über bestimmte Mechaniken sozusagen oder die sicherstellt, dass man hier nachträglich nichts mehr ändern kann. Erstmal steht da in der Blockchain nur drin, der und der hat so und so viele Bitcoins. Mehr steht da nicht drin. Wie kann man jetzt welche bekommen, wenn man sie nicht von jemand anderem kauft? Ja, es waren ja am Anfang weniger, es werden immer mehr. Das liegt daran, dass man diese Transaktionen bestätigen muss. Also sprich, wenn einer Bitcoins kauft, dann muss diese Transaktion bestätigt werden und für diese Bestätigung ist viel Rechenleistung notwendig und die muss man irgendwie bezahlen und die bezahlt man sozusagen durch neue Bitcoins, die ausgegeben werden. So hat zum Beispiel auch der diese Pizza sozusagen damals gekauft hat, seine Bitcoins erhalten, indem er halt als einer der ersten Transaktionen bestätigt hat. Dafür hat er Bitcoins bekommen, hat er sich gedacht, was will ich damit? Da kaufe ich eine Pizza, dann habe ich wenigstens was dafür. Und das ist der erste bekannte Pizzakauf, der natürlich heute noch in dieser Blockchain sichtbar ist, weil natürlich sämtliche Transaktionen, die jemals getätigt wurden, in der Blockchain auch heute noch sichtbar sind. Die ist ja offen. Ja. Eine Blockchain, da kann jeder reinschauen. Ja. Sie können mit Blockchain Explorer oder Bitcoin Explorer oder wie die heißen, können Sie einfach in die Blockchain reinschauen. Sehen Sie natürlich nicht die Namen, sondern lediglich die Transaktionsnummern, sozusagen die Wallet-Nummern.
Wo wir gerade bei dem Pizza-Beispiel sind, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Bitcoin vor einiger Zeit gekauft habe und würde jetzt noch eine Pizza davon kaufen wollen, damit bezahlen wollen, könnte sein, dass da irgendwann Steuern fällig werden, zum Beispiel?
Ja, also Pizza ist schon die sozusagen die verschärfte Version. Wenn Sie die Bitcoins gegen Geld verkaufen, ist ja sozusagen das, was typischerweise passiert. Ja, da haben wir dann eben eine steuerliche Problematik, dass eben dieser Veräußerungsgewinn steuerbar ist. Eventuell kommen wir gleich noch drauf. Aber selbst wenn Sie ihn tauschen, also Tausch wäre dann gegen Pizza, dann wird es eigentlich genauso behandelt. Also insofern ja, wenn man eine Pizza davon kauft, müsste man eigentlich realisieren, also die Gewinne realisieren. Grundsätzlich ist es so, dass für alle ganz kurz, das wird sonst für diesen Block ein bisschen zu technisch, also Sie wissen ja, wenn Sie Aktien verkaufen, zahlen Sie 25% Steuern. Typischerweise, wenn Sie Bitcoins verkaufen, ist es keine Aktie, die Sie verkaufen, sondern das läuft unter was anderem. Ja, das sind private Veräußerungsgeschäfte, die sind sehr speziell. Das heißt, Sie zahlen zum einen nicht die 25%, sondern wenn Sie steuerpflichtig werden, den vollen Steuersatz darauf, haben aber gleichzeitig, und jetzt komme ich zu meinem Beispiel von vorher zurück, wo ich gesagt habe, ich musste noch 3 Monate warten, damit ich sie steuerfrei veräußern kann. Sie müssen keine Steuer zahlen, wenn Sie die Bitcoins länger als ein Jahr halten. Nach dieser Haltefrist ist der Veräußerungsgewinn nicht steuerbar.
Steuerbar heißt nicht steuerpflichtig. Erläutert das mal kurz für jemanden, der jetzt nicht Steuern vertieft hat. Ich meine, das ist in deiner Welt schwer vorstellbar, dass es das gibt, aber es könnte sein.
Ja, genau. Also das ist allgemein wird da nicht groß unterschieden zwischen nicht steuerbar und steuerfrei. Beides führt zu keiner Steuer, aber es ist tatsächlich ein Unterschied, ob ein Sachverhalt steuerbar ist oder nicht steuerbar ist. Ja, das heißt, er unterliegt überhaupt nicht der Einkommensteuer. Dann muss er gar nicht steuerfrei gestellt werden. Nur wenn ein Sachverhalt steuerbar ist, dann kann er steuerfrei gestellt werden. Dann führt das natürlich auch nicht zu einer Steuer. Aber das heißt, wir unterscheiden da tatsächlich immer ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, für diesen Block ein bisschen zu technisch. Ja, gibt es denn sonst noch irgendwas zu sagen zu diesen Bitcoins? Wie ist es denn eigentlich? Ich meine, diese Dinger sind ja relativ volatil. Gleichzeitig verhalten sie sich vermutlich komplett anders als Aktien. Kann man sie vielleicht irgendwie verwenden, um irgendwie das Portfolio zu sichern oder zu hedgen oder dergleichen?
Ja, sichern, hedgen. Also es wird zum Teil argumentiert, dass man damit das Portfolio diversifizieren kann, weil eben so eine geringe Korrelation zu anderen Assets da ist. Andererseits ist das Risiko, die Volatilität, das heißt die Schwankungsbreite, auch so groß, dass sobald Sie da Bitcoin im Portfolio haben, es sei denn, Sie haben jetzt viele Hunderttausend, dann hat man de facto ja fast nur noch das Bitcoin-Risiko drin, weil das halt eben so groß ist. Also die Schwankungsbreite, wenn Sie sich mal, oder wenn man sich mal den Chart plottet, ist 10, 20 mal so hoch wie bei klassischen Aktien. Und wenn es dann richtig crasht, dann kann das sozusagen natürlich noch mehr werden. Es gibt natürlich andere Alternativen, wenn man in Bitcoins investieren will. Sie können mittlerweile in Chicago Futures handeln. Da braucht man natürlich einen Marktzugang, aber den kann man letztendlich bekommen. Was zurzeit oder seit Jahren ganz stark diskutiert wird, insbesondere auch in den USA, ob man ETFs zulässt, die sozusagen auf Bitcoin laufen. Da ist die SEC zurzeit noch sehr zurückhaltend, weil die Bedenken hat, also die US-amerikanische Wertpapieraufsicht, die hat Bedenken, immer dann, wenn Underlying, das heißt, worauf sich so ein ETF bezieht, potenziell manipulierbar ist. Und das ist natürlich für Bitcoin, die typischerweise an nicht regulierten Märkten gehandelt werden, der Fall. In so dieser Situation ist die SEC immer sehr zurückhaltend, was das angeht, solche Dinge zuzulassen an den Börsen, also solche ETFs zuzulassen. Was es aber schon gibt, es gibt ETFs, in denen Futures liegen, weil die Futures ja selber börsennotiert sind. Und es gibt ETFs, in denen unter anderem, wie das so schön heißt, Unternehmen liegen, die ein Bitcoin-Exposure haben. Das heißt, von denen man davon ausgeht, dass deren Wertentwicklung irgendwie an den Wertentwicklung des Bitcoins geknüpft ist, weil ihr Geschäftsmodell zum Beispiel daran geknüpft ist. Solche ETFs gibt es und da kann man natürlich investieren. Ob das ein gutes Investment ist, ist wiederum eine andere Frage, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, generell muss man sagen, dass jetzt schon seit einer Zeit die Bitcoins ein bisschen dümpeln. Ja, es gab eben zwei so Peaks, ja. Der eine Peak damals, als ich die noch hatte und dann eben kurz danach, also denn ich habe dann meine komplett verkauft.
Wieso hast du eigentlich nie zu Höchstkursen verkauft?
Ja, genau, das wollte ich nicht. Ja. Das war eine Entscheidung meinerseits, dass ich...
Hätte man mehr Steuern zahlen müssen, das stimmt
ja,
schon.
Genau. Ja, genau. Das ist eine Art von Steuerminimierung, nicht zu Höchstkursen zu verkaufen. Tatsächlich kam der Bitcoin ja dann nach diesem ersten Hoch bei 17.000 Euro, ein, zwei, drei Jahre später nochmal auf 50.000, 60.000 Euro rauf. Da war ich aber leider schon nicht mehr mit dabei. Und naja, so ist es nun mal im Leben. Man schafft es eigentlich nie. Das ist das, was du immer sagst, Oliver, dass man den absoluten, also das Maximum erwischt. Ja, das ist.
Das stimmt.
Warum gibt es dann eigentlich dein Fach, wenn man das eh nicht kann? Ja, egal. Warum auch immer. Ja,
ja.
Ich glaube, damit können wir gut schließen.
Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort, lieber Markus.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten How to Vivi, denn wir werden dann nicht dabei sein. Aber Ihnen viel Spaß bei der nächsten Folge How to Vivi. Bis dahin.